Die Presse.
10% Basiszoll, 25% Zölle auf Autos und Autoteile aus der EU, 50% Zölle auf Stahl und Aluminium. Donald Trumps Zollpolitik kennt wenig Limits. Spezialzölle für China, Kanada oder Brasilien, wenn es gerade passt, auch einfach aus innenpolitischen Gründen. Längst hat man sich an die abstruse Kombination aus Ankündigung und Drohung gewöhnt, über Frist und Schonfrist den Überblick verloren. Bislang hat die EU versucht, der erratischen Handelspolitik mit taktischer Verhandlungslogik entgegenzuwirken. Ohne Erfolg. Erst am Wochenende hat Trump mit hohen Pauschalzöllen von 30% gedroht. Nun plant auch die EU hohe Gegenzölle auf Flugzeuge, Chemikalien und medizinische Geräte, auf Obst, Gemüse, Bier und Wein. Wenn nicht, bis Ende Juli doch noch ein Deal zustande kommt. Warum das alles mehr Zoll-Cosplay als Zollpolitik ist und warum sich die Welt des internationalen Handels dadurch trotzdem langfristig verändern wird, erklärt in dieser Folge Michael Laschinski, der EU-Ressortleiter der Presse. Hallo.
Hallo.
Michael, Trump hat am Wochenende den Europäern der EU mit generellen Zöllen von 30% gedroht. Davor hat man eigentlich damit gerechnet, dass sich eine Art von Deal mit den USA noch ausgehen würde. Wie hätte denn dieser Deal ausschauen sollen und warum ist eigentlich nichts draus geworden?
Also eines vorweg, mit dem nichts draus geworden wissen wir natürlich nicht, weil mit Trump regiert die Unsicherheit bis zum Schluss und ich vermute mal, dass auch jeder Deal, den wir mal haben sollten, wenn es soweit ist und wenn es klappt, dass auch der nicht in Stein gemeißelt sein wird. Aber zurück zu deiner ersten Frage, wie hätte dieser Deal ausschauen sollen? Nun ja, also Trump hat ja mehr oder weniger die ganze Welt mit einem generellen Zoll von 10% belegt. Ja, also jeder, der in die USA verkaufen will, der den US-Markt nutzen will, unter Anführungszeichen nutzen, ist ein komischer Begriff, aber er versteht es halt so, als eine Art Dienstleistung, die die USA erfüllen mit dem Kauf von Waren aus dem Ausland. Also jeder, der da in die USA verkaufen will, muss mal diese 10% ablegen. Und dann gibt's sektorale Zölle. Das heißt, im Moment ist es so 50% auf Kupfer, auf Stahl, auf Aluminium, 25% auf Kfz und Kfz-Teile. Jetzt ist dann die Rede von 200% auf Medizinprodukte. Also das ist halt, gibt's einige, die noch ausständig sind bei Halbleitern etc. etc. Der Deal hätte nun so ausgesehen, dass die EU das diese 10% geschluckt hätte. Die würde das akzeptieren. Aber stattdessen sollte es diese sektoralen Zölle nicht geben, beziehungsweise sie hätten sich so irgendwelche Kontingentlösungen einfallen lassen. Das heißt, also beispielsweise bei den Autos, da war eine Idee, die da irgendwie im Gespräch war, ist, dass die europäischen Autohersteller, die Autos in den USA produzieren, das sind vor allem die deutschen, BMW zum Beispiel, dass die sozusagen gegenrechnen. Jedes Auto, das sie in den USA produzieren, dafür darf man ein Auto, ein BMW, ein deutsches Auto in die USA einführen, ja. Und dann zu guter Letzt wollten sie den Deal noch schmackhaft machen, indem sie den Amerikanern zusagen oder Trump zusagen, dass sie mehr Flüssiggas kaufen, mehr US-Rüstungsgüter kaufen.
Also vielleicht das, was Trump immer mit solchen Deals meint, wenn er das Wort benutzt. Jetzt lässt sich das schon erkennen, dass es verschiedene Arten gibt, mit Trumps doch willkürliche Art, Politik zu machen, umzugehen. Also entweder eben Trumps Logik bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren, sich dem zu fügen und zu schauen, dass man eben für sich noch eine gute Lösung findet, damit umzugehen. Oder vielleicht die andere Option wäre, klare Kante zu zeigen und zu sagen, diese neue Ordnung der Dinge, die akzeptieren wir einfach nicht. Was verspricht denn bei so einem unzuverlässigen Verhandlungsgegenüber, wie Trump es ist, mehr Erfolg?
Also ich würde mal eines vorweg auch in diesem Fall. Ich glaube, dass sich das Erste und das Zweite nicht unbedingt ausschließt. Also man kann schon klare Kante zeigen und jetzt sagen, okay, wir können dir auch wehtun, aber kommen wir ins Geschäft. Das heißt, ich glaube, das eine und das andere sollte sich wahrscheinlich ergänzen im Fall von Trump, weil, wie du richtig sagst, so richtig zuverlässig ist man da ja nicht. Also insofern sind Lösungen keine Lösungen auf Dauer, sondern immer nur Zwischenlösungen. Trump versteht das Ganze eher so als eine Art Spektakel und auch als Möglichkeiten abzulenken von anderen Themen. Das heißt, wenn immer irgendwas anderes kommt, was ihm vielleicht irgendwie ungemütlich werden könnte, zieht er wieder die Zölle aus dem Hut und vice versa. Also wenn es mit den Zöllen vielleicht irgendwie nicht so gut funktioniert, weil er da jetzt irgendwie den Eindruck bekommt, dass sich die anderen doch nicht so erpressen lassen, dann lasst das ruhen, sagt er, wir haben einen Erfolg und zieht ein anderes Thema aus dem Hut, also zum Beispiel die Migration oder den Iran oder irgendwelche anderen Geschichten. Insofern glaube ich, dass es in Wirklichkeit um einen Mix geht. Also nur klare Kante zeigen und nur gegenschlagen macht keinen Sinn, weil da peitscht sich das halt sehr hoch, aber ich glaube, nur sagen, ja, wir akzeptieren das, ist auch zu wenig. Wobei, man muss schon auch noch sagen, aus der Logik heraus, wenn jetzt die gesamte Welt einen gleichen Zoll hat von 10%, dann ist es ja für die Europäer de facto kein Wettbewerbsnachteil. In Wirklichkeit geht's ja, muss es uns gehen, und das ist den Verhandlern in Brüssel sehr, sehr, sehr wohl bewusst, weil das sind ja alte Hasen auf dem Gebiet. Im Endeffekt geht es jetzt nicht unbedingt darum, wie viel Zölle wir zahlen, beziehungsweise es geht natürlich auch um das, aber in Relation zu den anderen Ländern, die ebenfalls Produkte in die USA verkaufen wollen. Also wenn wir 10% zahlen und die Japaner zahlen 10%, ist okay. Wenn wir 10% zahlen, die Japaner haben 0%, ist das ein Problem. Also auf das kommt es auch noch an.
Jetzt hast du schon gesagt, Trump macht ein Spektakel daraus und versucht natürlich auch die Aufmerksamkeit immer dahin zu lenken, wo es ihm gerade passt. Gerade seine Zollpolitik ist ja auch in den USA nicht unumstritten. Mhm. Ist denn vielleicht zu erwarten oder vielleicht auch zu hoffen, dass von innenpolitischer Seite etwas daherkommt, das Trumps Zollpolitik Einhalt gebietet?
Ohne ein Experte der US-Verfassung zu sein, ist es aber so, zumindest aus meinem bescheidenen Wissen heraus, ist ja Zollpolitik Sache des US-Kongresses. Dass der Kongress sich drum nicht kümmert, beziehungsweise den Präsidenten nicht in die Schranken weist, hat damit zu tun, dass er halt republikanisch dominiert ist, und Trump hat die Partei in seiner Westentasche. Das heißt, da traut sich niemand ihm irgendwie oder kaum jemand ihm irgendwie Paroli zu bieten. Insofern kommt der Kongress seinen Verpflichtungen, die in der Verfassung festgehalten sind, nicht nach. Das kann sich ändern im Herbst 2026, wenn die Midterm-Wahlen stattfinden und dann sich der Kongress unter Umständen umfärbt und demokratisch dominiert sein wird. Dann kann natürlich sofort eingeschritten werden. Dann können diese Sondererklärungen des Präsidenten, diese Beschlüsse, die er dann immer unterschreibt, können ja dann rückabgewickelt werden. Aber noch davor gibt's ja ein Verfahren, das ist jetzt, glaube ich, am 31. Juli gibt es da eine Anhörung an einem Berufungsgericht, weil es gibt an sich einen Gerichtshof in den USA, der sich mit Handelsfragen befasst. Und der hat schon mal dekretiert, dass eben Präsident Trump seine Befugnisse überschreitet mit diesen Zöllen, die er da so verhängt, mir nichts, dir nichts über weite Teile der Welt. Jetzt hat die Regierung natürlich sofort berufen, dieses Verfahren findet statt. Wenn es wieder zugunsten oder zu Ungunsten der Regierung ausgeht, wird die Regierung wahrscheinlich wieder berufen, dann landet es vor dem Supreme Court, wo die Republikaner in der Mehrheit sind oder Richter, die von den Republikanern nominiert worden sind. Nichtsdestotrotz hat der Supreme Court auch in manchen Fällen gegen Trump gestimmt. Das heißt, man weiß es nicht. Und da ist es ja sehr offensichtlich, dass hier Befugnisse überschritten werden. Insofern nichts Genaues weiß man nicht.
Darauf wird die EU jedenfalls nicht warten können. Sie hat sich für den Fall, dass Trump seine neue Drohung wahrmacht, Gegenzölle im Wert von 72 Milliarden Euro parat gelegt. Wie schauen denn jetzt diese Gegenzölle aus und was würde denn das bedeuten?
Kurz zur Erklärung. Für die Handelspolitik der EU ist die Kommission zuständig. Ja? Die muss natürlich sich für manche Dinge muss sich die Erlaubnis von den Mitgliedstaaten holen, also der Rat, den du angesprochen hast. Und das ist auch bei den Zöllen von 72 Milliarden Euro der Fall, weil die nämlich immer noch auf das grüne Licht warten von den Mitgliedstaaten. Es gibt ein anderes Sanktionspaket, das ist ungefähr 22 Milliarden Euro schwer. Das wurde an sich beschlossen vor, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile. Da ging es um die erste Amtszeit von Donald Trump und ebenfalls um Zölle auf Stahl, Aluminium. Ja. Die wurden schon verhängt, abgesegnet von den Mitgliedstaaten. Das heißt, die sind fix und fertig in der Schublade, können jederzeit aktiviert werden, weil da braucht die Kommission nicht mehr zuwarten, ob die Mitgliedstaaten zustimmen. Das hat sie aber trotzdem aufgeschoben, um den Verhandlungen einen Raum und eine Zeit zu geben, um zu schauen, was passiert. Das heißt, diese erste Tranche kann jederzeit aktiviert werden. Da braucht es die Mitgliedstaaten gar nicht mehr. Für die zweite braucht es die Mitgliedstaaten. Und da ist halt die Frage, was steht auf der Liste, was den Mitgliedstaaten eventuell angenehm sein könnte oder unangenehm. Ja, also das ist an sich diese ursprüngliche Liste, die war ein bisschen größer, da waren es über 90 Milliarden, die war 100 Seiten und das ist dicht bedruckt mit Zollcodes. Das heißt, da hast du für jedes Produkt zum Beispiel 2 Seiten über Holz, auf diese Art und Weise verarbeitet, auf jene Art und Weise verarbeitet. Ledergürtel mit Schnalle, Ledergürtel ohne Schnalle, das sind irgendwie gut 1700 Produktkategorien, die da aufgelistet sind. Das heißt, man kann sich da richtig viel aussuchen, aber die Abstimmung müssen die Mitgliedstaaten treffen und die sagen, vielleicht doch nicht Bourbon, weil ich exportiere wiederum Wein in die USA und wenn wir jetzt irgendwie Bourbon verzollen, dann werden die Amerikaner im Gegenzug europäische Weinexporte vielleicht noch extra treffen und dann überlegen wir es uns. Ja? Aber der Punkt ist der, vielleicht abschließend, dass bei dieser Androhung von den 30% ist es eigentlich so, dass de facto damit der gesamte Handel zum Erliegen kommt. Das heißt, wenn das wirklich so kommt, hat ja kein Mitgliedstaat der EU irgendein Interesse mehr daran, sich zurückzuhalten, weil das sowieso ein derart großer Schaden ist, dass man dann genauso gut zurückschlagen kann.
Was würde denn das bedeuten? Also wir kennen ja Trumps Beispiel von diesem Handelsüberschuss und dass das eben für die USA nachteilig sei. Mhm. Bedeutet das im Umkehrschluss, wenn es jetzt zu dem Fall käme und der Handel tatsächlich so erliegen würde, dass Europa den größeren Nachteil hätte?
Das hängt mal von unterschiedlichen Dingen ab. Also einerseits könnte man sagen, ja, natürlich, weil wir ja unsere Produzenten halt angewiesen sind auf den Markt in den USA. Kann man sagen, das wird sie wahrscheinlich treffen. Wobei auch hier die Frage ist, sind das Produkte, die substituierbar sind? Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Deutschen irgendeine besondere Schraube, eine ganz spezielle, super tolle, deutsch hergestellte Schraube in die USA exportieren und es gibt aber keinen Ersatz für diese Superschraube. Das heißt, da werden die amerikanischen Kunden einfach diesen höheren Preis schlucken müssen, weil sie die Schraube brauchen. Also das ist dann kein Problem. Ein Problem ist es zum Beispiel bei den erwähnten Weinherstellern. Weil mal angenommen, die Spanier oder die Portugiesen können keinen Wein mehr verkaufen oder sie können verkaufen, aber es ist einfach deutlich teurer. Im Gegenzug kaufen die Amerikaner kalifornischen Wein oder australischen oder Wein aus Chile oder irgendwas, weiß denn nicht. Ne? Das heißt, das ist ein Produkt, wo man sagen kann, okay, das lässt sich substituieren. Andererseits ist es ja so, dass die Zölle ja von den Amerikanern bezahlt werden. Das zahlt nicht der Produzent von der deutschen Schraube an der Grenze und sagt so, bitte, hier ist der Zoll, sondern das zahlt derjenige, der diese Schraube importiert. Das heißt, in einem zweiten Schritt werden es natürlich die Konsumenten in den USA spüren über die Verteuerung der Preise. Was dann am Ende des Tages irgendwie, ob sich's ausgleicht oder nicht, weiß man nicht. Aber hinzu kommt natürlich auch der mögliche Schaden für die amerikanischen Firmen, die halt nach Europa verkaufen. Weil wenn wir kein Interesse und keinen Anlass mehr haben, uns zurückzuhalten mit Sanktionen, dann werden sie es auch spüren.
Nach wie vor gibt's ja noch die Hoffnung, dass es zu einem Deal kommt und sich so ein Szenario nicht realisiert. Der Deal, der soll sich für die EU lohnen, so hat das der EU-Handelskommissar Šefčovič formuliert. Was ist gemeint mit der Ansage, es soll sich auch für die EU lohnen?
Naja, ich nehme mal an, wie würde ich das deuten? Wahrscheinlich im Endeffekt angesichts der US-Administration und Trump kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass man den Schaden möglichst gering hält. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie, das ist jetzt kein Freihandelsabkommen, sondern das ist genau das Umgekehrte. Das ist ein Unfreihandelsabkommen, das da geschlossen wird. Also lohnen, schwer zu sagen. Natürlich kann man sagen, wir werden da jetzt eventuell Langzeitlieferverträge für Flüssiggas abschließen und wir können sagen, das ist vielleicht etwas Lohnenswertes, weil wir uns dann wirklich endgültig von den Russen abkoppeln können. Detto bei den Lieferungen für Rüstungsgüter braucht man ja, weil Europa ja sich auch aufrüsten muss, um sich wehren zu können gegen Russland. Bei den anderen Sachen kann man nicht wirklich vom Lohnen sprechen, dahingehend, dass wir schaffen jetzt einen Mehrwert, sondern wir managen ein Schrumpfen des Werts. Ja.
Und was gibt denn die Hoffnung, dass jetzt ein Deal gelingt, der in den vergangenen Wochen schon nicht zustande gekommen ist?
Also mittlerweile habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass das eigentlich ein ongoing process wird. Also das ist ein bisschen so wie Cosplay, weißt du? Also das ist so Zoll-Cosplay. Wir tun so, als ob wir Zölle hätten, aber die werden nie verhängt. Es werden nur Ansagen gemacht. Im Monatstag neue Ansagen und da gehen die Verhandlungen weiter und wieder neue Ansagen bis zu einem gewissen, ich vermute mal, dass es jetzt schon so sein wird in weiten Teilen der USA, dass der Durchschnittsbürger dort überhaupt keine Ahnung mehr hat. Mit wem verhandeln sie gerade? Wer verhängt welche Zölle? Welche Zollsätze gelten ab wann? Wieso wird da ständig Briefe geschrieben, warum kommt wer, warum fahrt wer, wer fahrt, wer kommt. Also das ist, glaube ich, ein totales Chaos für den Normalsterblichen, der sich damit ja nicht befasst.
Nicht nur in Amerika, auch bei uns.
Und irgendwann einmal pfeift man drauf und sagt, ja, da ist irgendwas mit den Zöllen und so, aber es ist, ja. Insofern genügt es ja vielleicht bei den Ansagen. Vielleicht ist das ja eigentlich das Modell von Trump, dass wir ständig neue Ansagen haben und eine ständige Zollshow, die halt in die neue Staffel geht und neue Personen, also der scheidet aus, der kommt wieder rein und so. Also vielleicht ist das eigentlich das Modell der Handelspolitik für die nächsten Jahre.
Und was auch immer da gerade passiert, wie permanent ist das? Also ist das eine Frage von, jetzt haben wir Präsident Trump und es wird vielleicht auch hoffentlich mal wieder einen anderen Präsidenten geben und dann tauchen wir diese Phase jetzt irgendwie durch mit halt Verhandlungen? Ja. Oder ist das, was da gerade passiert, wird das, wie internationaler Handel bisher funktioniert hat, wird das langfristig verändert dadurch?
Naja, er wird ganz bestimmt langfristig verändert, schon allein aufgrund der Tatsache, dass jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sich die Warenströme irgendwie umorientieren müssen. Das heißt, die EU bemüht sich ja schon seit längerer Zeit intensiv und jetzt noch intensiver um Freihandelsabkommen mit anderen Partnern. Und es ist ja ganz klar, dass man natürlich nach Alternativen Ausschau halten wird. Das heißt, das wird sich dann nicht mehr rückgängig machen lassen. Das kann ja für uns was Gutes sein. Das ist jetzt vielleicht sozusagen indirekt dieses, das muss sich für uns lohnen, was der Šefčovič angesprochen hat, halt nicht im Kontext der USA, aber insgesamt, wenn wir unseren Handel diversifizieren und nicht mehr so stark von den USA abhängig sind, ist es natürlich eine gute Sache. In den USA selbst schwer zu sagen. Natürlich kann man sagen, wenn der Kongress anders ist und ein anderer Präsident ist, können sie das ja rückgängig machen und rückbauen. Das Problem, ich meine, das, wie ich das sehe, ist halt, dass die Amerikaner ihren Staat schon sehr stark umstellen, parallel dazu auf Zolleinnahmen. Und weil, wenn man einerseits die Steuern senkt und dieses große Steuersenkungs- und Ausgaben- und Reformpaket, das jetzt durch den Kongress passiert ist, das schreibt ja Zollsenkungen auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte fort. Und zugleich wird mehr Geld für die Rüstung in die Hand genommen, für die Verteidigung der Außengrenzen. Da werden neue Agenturen geschaffen, die so mächtig sind wie der FBI, die sich um dieses ganze Abschieben und Kontrollieren kümmern sollen. Dann gibt's das Thema mit Social Security. Also es werden halt einfach auch in den USA, das ist zwar von der Bevölkerung her sehr dynamisch, aber auch dort werden die Menschen älter. Und es gibt auch dort ein Pensionssystem, das kostet sicher auch, detto das medizinische System. Das heißt, sie werden da steigende Kosten haben. Bei zeitgleich eingefrorenen oder sinkenden Steuereinnahmen, woher soll das Geld kommen? Schulden natürlich, aber sie machen jetzt schon Schulden. Also das ist jetzt sogar hohe Schulden. Also wenn bei uns jemand eine Politik machen würde, die einfach darauf basiert, dass man eine Staatsverschuldung von 7% pro Jahr hat. Und das ist die Lage in den USA und das wird sich nicht bessern. Bei uns würde man den ja durch Sonne und Mond schießen. Das würde ja niemand zulassen. Also das wäre eine Katastrophe. Das wäre einfach Leben auf Pump, aber die Amerikaner leben auf Pump. Irgendwann wird es womöglich nicht gehen. Was bleibt über? Die Zolleinnahmen. Insofern bin ich da ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich rückgängig machen lässt, was Trump da jetzt gerade veranstaltet.
Es wird uns jedenfalls noch länger beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Das war's für heute. Alle Analysen zum Nachlesen finden Sie auch in den Shownotes. Morgen hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Clemens Patek. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.